diese posttraumatische Belastungsstörung, das ist eine Stresskrankheit. Mhm. In meinem Sprachjargon, wenn ich mit den Kindern versuche, eine Sprachebene zu finden, eine Verständnisebene, habe ich diesen Begriff des Notfallprogramms im Kopf erfunden. Und das entspricht dem ganz gut, was da auch im Gehirn passiert. Man könnte sagen, so auf neurobiologischer Ebene macht es Klick im Kopf und ein Gehirn, was bisher im Normalprogramm getickt hat, das tickt jetzt so im Angriffs- und Verteidigungsmodus. Das sind wirklich nachweisbare neurobiologische Veränderungen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Und normalerweise stellt mein heutiger Gast die Fragen. Und diesmal ist es einmal umgekehrt. Weil wir alle in dem Bereich, in dem mein Gesprächspartner tätig ist, Antworten brauchen. Es wird unter anderem um minderjährige Flüchtlinge gehen, die oft unbegleitet nach Deutschland kommen und Dinge in ihren Heimatländern erlebt haben, mit denen man sie nicht allein lassen darf, weil sie sonst, so sagt es mein heutiger Gast, das werden, was in Zeitungen oft tickende Zeitbomben genannt wird. Es wird aber auch um Kinder ganz allgemein gehen, die unter Gewalt, unter sexuellen Übergriffen oder unter Vernachlässigung leiden. Und die mein Gast davor bewahren will, dass sie das Erlebte durch ihr ganzes Leben hindurchschleppen. Dafür hat er Ankerland gegründet, ein Verein und ein Therapiezentrum für schwer traumatisierte Kinder und Jugendliche. Und er hat eine Methode entwickelt, sie zu behandeln. Über all das wollen wir heute sprechen. Will ich heute sprechen mit Andreas Krüger, dem Leiter von Ankerland, lieber Herr Krüger, der früher Oberarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychiatrie und Psychotherapie, daran muss man stolpern, am UKE war. Und dann denkt, warum wollten Sie dann da weggehen? Oder warum sind Sie dann da weggegangen vom UKE? Weil Sie hatten ja einen guten Job in einer angesehenen Klinik, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, für die das sonst nicht kennen. Und sind dann aber, haben Sie doch entschieden, das zu verlassen und sich sozusagen selbstständig zu machen. Warum?
Ja, erstmal, Herr Heider, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gern. Ich freue mich sehr, dass ich über mein Herzensprojekt Ankerland sprechen darf mit Ihnen. Und das war auch eigentlich schon der Grund, warum es für mich wichtig war, mich nochmal neu zu orientieren. Ich war in einem Krankenhaus, ein akademisches Krankenhaus, ein Lehrkrankenhaus. Und meine Idee war, nachdem ich dort vor über 20 Jahren eine der ersten Traumaambulanzen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien aufgebaut habe, und ich festgestellt habe, der Bedarf ist so groß, ein eigenes Therapiezentrum aufzumachen. Mhm. Und das Problem war für mich, dass das Krankenhausmilieu häufig für die Kinder Belastung schon war, ohne dass sie überhaupt bei mir gelandet sind. Viele traumatische Erfahrungen, Unfallereignisse, Gewalttaten berühren ja die Klinik. Es gibt dann Patienten, die dann sich selbst wiederfinden irgendwo in der Chirurgie oder in der Kinderheilkunde oder auch Schlimmeres in der Rechtsmedizin von Herrn Professor Püschel damals. Und die UKE-Pforte ist für diese Kinder schwierig und also triggernd, wie man auch sagt, für Erinnerungen an Belastungserfahrungen. Und was dazu kam, ein Lehrbetrieb hat eigentlich immer damit zu kämpfen, dass wir ein Personalkarussell drehen, wo die Leute in Weiterbildung kommen. Wir bilden sie aus, sie sind qualifiziert und dann verlassen sie uns leider wieder, weil es weitergeht im Leben. Ich hatte aber die Idee, ich brauche so eine Art Villa Kunterbund, habe ich mal so genannt als alter Pippi Langstrumpf-Fan, wo diese Kinder ja ihr Seelenheil finden können, wo ich all diese Bedingungen nicht vorfinde, sondern vielmehr eine ganz warme, lebendige Umgebung, die ja erstmal gar nicht an Krankenhaus denken lässt.
Und Sie haben tatsächlich diese Villa gefunden. Das sieht wirklich aus wie so eine Villa Kunterbund. Ja. Und die ist gar nicht so weit weg vom UKE, interessanterweise. Aber es ist natürlich, es spielt eine ganz andere Rolle, wenn man da reinkommt. Sie müssen noch einmal kurz erklären, weil vor dem Mikrofon sitzt jemand, der ursprünglich erst Internist war, richtig?
Also, ich war es noch nicht, also mit Verlaub. Aber ich hatte die Idee. Also ich bin begeistert in der inneren Medizin zunächst sozialisiert worden, ja.
Und dann aber haben Sie mittendrin gemerkt, also Sie haben ein normales Medizinstudium gemacht und haben mittendrin gemerkt, das ist es nicht oder das ist zwar interessant, aber der Zusammenhang zwischen Körper und Seele hat Sie dann immer stärker interessiert.
Das war eigentlich für mich auch tatsächlich schon so ein Stück weit der Aufhänger, überhaupt Medizin zu studieren. Einige Lehrer von mir meinten mal, ja, da steckt so ein kleiner Wissenschaftler neben Andreas. Mich interessierte einfach, was ist so das Missing Link zwischen Psyche Seele und Körper. Wie hängen Gesundheit und Krankheit auf dieser Ebene zusammen? Und als ich damals den Gedanken fasste, Medizin zu studieren, war das ein unbekanntes Feld. Es gab ganz, ganz wenig Forschung dazu bisher. Die psychosomatische Medizin war noch nicht so lange gegründet und die neurobiologische Forschung in den Kinderschuhen, das interessierte mich brennend. Aber der erste Zugang war, ich glaube, das ist auch bei den meisten normal, erstmal die Körpermedizin. Und da war ich sehr begeistert drin, aber es war damals klar für mich, als ich studierte, ich werde das nicht beides hinkriegen. Also mich als Psychotherapeut psychologisch zu bilden und in die Tiefe zu bilden und auch Internist zu werden. Das haben die alten Urväter der Psychosomatik, die haben das gehabt. Ture von Uexküll ist zum Beispiel so einer, oder mein Doktorvater, Professor Adolf Ernst Meyer, den kennen vielleicht noch ältere Leute aus dem UKE. Das waren Leute, die haben noch beides gehabt. Einen Facharzt Innere plus Psycho. Das ging aber in meiner Zeit nicht. Und dann habe ich mich ein bisschen mit schwerem Herzen eigentlich von der Inneren verabschiedet.
Und sind dann aber erstmal interessanterweise in die Erwachsenenpsychologie, Psychotherapie gegangen.
Psychiatrie,
erst genau.
Mal, ja, genau.
Also nochmal für alle Leute, ja, die das verstehen. Unterschied zwischen Psychiatrie und Psychologie, das können Sie besser erklären als ich.
Ja, also eine Psychologin hat durchaus Schnittmengen in der Weiterbildung, Ausbildung, wie ich als ärztlicher Psychodoc. Aber die psychiatrischen Kollegen sind alles Ärzte. Die haben also eine Approbation als Arzt, erstmal die Grundausbildung mit allem, was dazugehört, und haben sich dann zusätzlich qualifiziert in psychotherapeutischer Richtung, aber auch in psychiatrischer.
Sie sind beides.
Ich bin beides.
Genau,
ich habe mich erstmal in der Erwachsenentherapie orientiert, weil für mich zunächst mal gar nicht im Visier war, auch Kinder zu behandeln.
Warum nicht? Weil man...
Ja, ich glaube, es war diese psychosomatische Idee. Ich war schon ziemlich tief drin. Ich war auch zum Beispiel auf dem ersten, das werden keine Hörer kennen, aber es gibt den Forschungsbereich der Psychoneuroimmunologie, der erste Kongress deutschlandweit. Da war ich als junger Student, als Hiwi, und habe gekellnert. Ich war schwer begeistert, ich wollte da unbedingt rein, ich wollte wissen, was die da forschen. Und mir war klar, viele Kinder, die in der Pädiatrie landen, mich faszinieren Kinderärzte und ihr Job, und ich finde das unglaublich wertvoll, was diese Kollegenschaft macht. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, ein Kind zu pieksen, dem Leid zuzufügen. Ich kann das mit Erwachsenen, kann ich alles Mögliche machen, aber nicht mit Kindern. Da bin ich ganz sensibel. Und diese Vorstellung, dass viele Kinder, die auch in der Aufnahme der Pädiatrie, der Kinderheilkunde landen, dass die mit psychosomatischen Beschwerden kommen und ich eigentlich nichts für sie an der Stelle tun kann. Das war ein Grund, weswegen ich gesagt habe, das ist ein spannendes Feld, aber ich sah da meine Hände gebunden, und an Kindertherapie habe ich gar nicht gedacht.
Und dann gibt es hier, das ist ganz oft bei Menschen, die in diesem Podcast zu Gast sind, oft ein Erlebnis oder etwas, was das dreht. So, die Frage ist, war das bei Ihnen auch so? Gab es dieses eine Erlebnis?
Okay. Es ist ein bisschen peinlich, weil es war Zufall. Also es gibt keine tolle Geschichte, die ich erzählen kann, warum ich in der Kinderpsychiatrie gelandet bin. Ich war in Ochsenzoll in der forensischen Psychiatrie. Hab also dort auch schwerste Gewalttäter kennengelernt. Das waren meine Patienten. Ich kenne da so einige, die da immer noch sitzen. Das war unglaublich lehrreich und spannend. Ich wollte nie Psychiater werden. Ich wollte psychosomatische Medizin, psychotherapeutische Medizin machen. Und ich hatte eine junge Psychotikerin. Und die hatte sich in ihrem Warnsystem 2 Jahre lang eingeschlossen mit ihrem Kind. Und dann ist irgendwann das Jugendamt da drauf gekommen. Und die Mutter ist in der Psychiatrie gelandet, eben bei mir. Und das Kind ist in der Kinderpsychiatrie im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift gelandet, weil die erstmal nicht wussten, was sie mit diesem kleinen Kerlchen machen sollen. Mich hat das total berührt. Ich habe da alle 2 Tage angerufen, auch in Rücksprache mit meiner Patientin, um mich zu erkundigen, wie geht's dem kleinen Kerl. Dann war das wirklich verrückt. Dann haben die mich gefragt: Herr Krüger, könnten Sie sich vorstellen, in der Kinderpsychiatrie zu arbeiten? Nee, Kinderpsychiatrie war nie mein Thema. Never ever. Ich hatte eher ein gespaltenes Verhältnis zur Psychiatrie. Weil das... Ja, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. War für mich schwierig. Ich habe da als Student so gut Geld verdient und gejobbt, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dort zu arbeiten. Das ist ein Unterschied, Psychotherapie und Psychiatrie. Und die haben gesagt, Mensch, die kennen sich doch mit Medikamenten aus. Ne? Forensische Psychiatrie, da muss man sich sehr gut auskennen. Mit Wirkung und Nebenwirkung. Wir würden gerne einige neue Antipsychotika hier bei uns einführen. Wir hätten gerne einen Kollegen, der sich gut mit Medikamenten auskennt. Hätten Sie Lust, sich bei uns vorzustellen? Uns hat das sehr berührt, dass Sie sich so um die Tochter Ihrer Patientin gekümmert haben. Vielleicht können wir Sie gebrauchen. Ich dachte, hä? Dann bin ich dahin und war völlig begeistert. Ich habe in Hannover studiert, eine ganz tolle medizinische Hochschule, die ich heute immer noch auch sehr, sehr schätze. Wir hatten einen ganz tollen Lehrkörper, die mich sehr begeistert haben und auch sehr daran oder daran schuld sind, dass ich Mediziner geworden bin. Und da gab es die Kinderpsychiatrie nicht im Lehrstuhl vertreten. Ich wusste gar nicht so ungefähr, dass sie gibt. Ich kam dahin und war völlig begeistert. Wirklich, es hat sich ein Land für mich aufgetan. Ich dachte, ich will dahin, unbedingt. Das ist meins. Mhm. Und zwar auch so an der Schnittstelle der psychosomatischen Medizin. Ne, denn Erwachsene, die später an nervösen Magen- und Herzleiden damit zu kämpfen haben oder chronischem Asthma, was vielleicht auch psychosomatische Komponente hat, das Leid geht im Kindesalter los. Genial. Und da bin ich dann auch wirklich, habe ich meine Heimat gefunden. Eigentlich bin ich neben der ganzen Psychotraumatologie vor allem mit Leib und Seele Kinderpsychiater.
Und haben dann, da machen wir jetzt einen großen Sprung, Ankerland gegründet, das zu 100% aus Spenden finanziert wird, immer noch, und behandeln da welche Kinder, weil es geht um schwer traumatisierte Kinder. Offensichtlich klingt es so ein bisschen so, das ist der Raum für, eigentlich der Raum für diejenigen, denen im normalen Betrieb nicht geholfen werden kann?
Ja. Also, wir haben ja damals im UKE, 2001 ging die Gedankenmaschine los und 2002 haben wir die ersten Patienten empfangen. Wir wussten ja gar nicht, ob jemand kommt. Man nennt sowas ein bedarfsweckendes Angebot. Wir wussten gar nicht, ist das überhaupt interessant für die Versorgungslandschaft. Und auf Deutsch gesagt, haben sie mir die Bude eingerannt.
Und auch schon damals?
Damals, okay. Ja. Und es war ganz ungewöhnlich, dass ich plötzlich von der Sitte von der Polizei angemorst wurde. Von der rechtsmedizinischen Abteilung, von Professor Püschel mit seiner Opferhilfeeinrichtung, vom Weißen Ring. Das Kriseninterventionsteam hatte sich gerade konstituiert in Hamburg und wollte wissen, wie geht das mit traumatisierten Kindern. Das war, es kam eine Riesenwelle. Es wurde quasi eine Tür geöffnet, wo hinter ganz viel los war. Und es war klar, das braucht mehr. Es war ja Pionierarbeit. In dieser Form gab es das in Deutschland nicht. Es gab so zwei Stellen im deutschsprachigen Raum. Eine Kollegin, die mich heute auch noch unterstützt, Frau Professor Schäpka, die hatte in Nordrhein-Westfalen was Ähnliches versucht, aber als Chefärztin nicht genug Zeit, das weiter zu etablieren. Wir waren sehr früh sehr eng zusammen. Eine Kollegin in Wien, die aus einer Beratungsstelle heraus auch Trauma mitversorgt hat. Das war alles in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Und dann war klar, es braucht eigentlich wirklich eine ganze Versorgungseinheit, auch bei der Störungsinzidenz, die wir finden. Also so 5-10% der Kinder leiden Pi mal Daumen unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, also einer Traumafolgestörung im engeren Sinne. 5-10%.
Das ist eine Volkskrankheit, ja. die sie alleine ja gar nicht behandeln können.
Nein. Und es muss auch nicht alles in so einem hochkomplexen intensivtherapeutischen Zentrum wie Ankerland versorgt werden. Das war eben die Idee dann. Ich habe Akutversorgung im Schwerpunkt gemacht. Anfänglich, und es waren aber immer eine Handvoll Kids dabei, die lange Jahre schreckliche Lebenserfahrungen zu verarbeiten hatten und langzeittherapeutisch betreut werden mussten, die auch komplexer zu behandeln sind, wo die erwachsenentherapeutischen Konzepte, die ich mir vorgenommen hatte damals, um sie für Kinderverhältnisse anzupassen, auch nicht passten. Ja, viele haben vielleicht, oder einige interessierte Hörer haben schon mal von EMDR gehört, so dem traumatherapeutischen Verfahren, was weltweit so am führendsten in der Szene angewendet wird, ein sogenanntes Konfrontationsverfahren mit einem Protokoll, was angewendet wird. Das kann ich mit meinen Kindern, die zu uns kommen, gar nicht durchführen. Ich musste mir andere Behandlungskonzepte überlegen, die für diese Kinder passend waren und für diese Kinder auch eine Versorgungslücke schließen. Denn das Setting, was es gibt, was es heute gibt, ne, die ambulante Versorgung in den Praxen, niedergelassene Therapeutin, die Traumatherapie machen. Die vollstationäre Versorgung in den Kliniken, wo die Kinder Tag und Nacht sind, mehrere Wochen oder Monate. Die tagesklinische Versorgung, 5 Tage die Woche, 3-6 Monate. Das waren alles keine Settings, keine Rahmenbedingungen, in denen aus meiner Expertise heraus Traumatherapie schwer traumatisierter Kinder sinnvoll zu lösen wäre. Und das finden auch alle. Wir haben tolle Unterstützung. Hamburger Abendblatt. Ne? Herzlichen Dank nochmal im Nachhinein. Auch Sie, ohne dass Ihnen vielleicht bewusst war, haben viel Gutes für Ankerland schon getan. Ne? Und haben uns immer gefördert eigentlich, wenn wir es brauchten. Die Hamburger Bürgerschaft hat uns gefördert. Ja, und zwar von links bis rechts. Alle sind dabei gewesen, haben Investitionsmittel für uns und so weiter zur Verfügung gestellt. Nur die Krankenkassen haben gemauert. Und sie hatten auch ein ganz gutes Argument eigentlich. Nämlich unser innovatives Versorgungskonzept passt nicht in die Finanzierungsschablone, die im Gesetzbuch festgeschrieben ist. Und die haben deswegen gesagt, ja, nee, das ist ganz toll, Herr Krüger, was Sie da machen mit Ihrem Team. Aber das ist nicht Krankenhaus, Tagesklinik in besonderer Form. Das ist eigentlich eher ambulante Versorgung. Mhm. Die, die Kassenärztliche Vereinigung hat gesagt, Herr Krüger, ganz toll, wir würden Sie sofort unterstützen. Das, was Sie da machen, ist nicht Richtlinie Psychotherapie, ist im Ausmaß auch nicht ambulante Versorgung. Das ist klinisch, ja, tagesklinisch. Mhm. So, und dazwischen haben wir 6-7 Jahre lang gekämpft mit dem Effekt, wird nichts. Also es war sehr frustrierend. Ich habe tolle Unterstützer und Unterstützer an meiner Seite gehabt, inklusive rechtsanwaltschaftlicher Begleitung. Da braucht man solche Leute. Und wir haben letztendlich, wir sind an der Gesundheitsbehörde und den gesetzlichen Rahmenbedingungen gescheitert.
Und wie machen das heute? Wie rechnen Sie heute ab?
Tja, das kann man eigentlich gar nicht laut erzählen, weil es zu abstrus ist. Auch wieder eine kleine besondere Situation. Wir haben ja erstmal geguckt, wir brauchen Geld. Mhm. Damit wir überhaupt Startkapital haben. Egal, ob wir jetzt nun Krankenkassen finanziert sind oder nicht. Da hat man ein bisschen was, dann hat die Finanzierungsgrundlage, ist gescheitert. Dann haben wir überlegt, okay, jetzt müssen wir eigentlich Ankerland beerdigen. Wir hatten so 2 Features schon im Angebot. Wir haben die Ankerland Traumatage, wo das Abendblatt auch toll dabei war damals, berichtet hat und unglaublich eingeschlagen für Betroffene und Profis und Laien. Das war so meine Idee. Alle sollen sich angesprochen fühlen. Alle sollen was über Trauma lernen, weil es braucht das Wissen. Das ist so weit verbreitet. Wir hatten ein Trauma-Infotelefon, wo wir Profis über potenzielle Unterstützungsmöglichkeiten aufgeklärt haben. Aber wir hatten dieses Zentrum nicht. Wir wollten beerdigen. Wir hätten sie auch wieder angesprochen. Wir hätten mit Saus und Braus hätten wir Ankerland beerdigt. Die Idee der Klinik. Dann kriegte ich über einen persönlichen Kontakt diese wunderschöne Villa Kunterbunt angeboten.
Das heißt, die ist Ihnen geschenkt worden?
Oder? Nein, leider nicht. Okay. Da sprechen Sie bitte mal mit Frau Fehrs, unserer Bischöfin, denn...
Stimmt, das ist eine ehemalige getötete Diakonie früher.
Nee, das ist immer noch Besitz von St. Markus.
Okay.
Und das ist das alte Pastorate von St. Markus, ne, direkt vis-à-vis vom UKE, perfekt gelegen, mit so einem Klostergarten und so, also hervorragend, Konfirmandensaal, also so, und das kriegt man angeboten. Ich dachte, zwick mich einer. Ich saß dann konspirativ mit einem Glas Rotwein mit dem Pfarrer in seinem Raum und habe ihm versucht zu vermitteln, dass es auch toll wäre, wenn er Ankerland dieses Objekt vielleicht anbieten könnte. Und hier der Pfarrgemeinderat hat entschieden, ja, ihr sollt das kriegen.
Das heißt aber, Sie sind der Mieter.
Ja, wir sind der Mieter, genau. So, und dann, ja, ich meine, das war eigentlich ziemlich verrückt, davor vorzugehen. Aber ich dachte, hallo, das ist echt ein Wink des Schicksals. Mhm. Und dann kam zeitgleich tatsächlich, dass unser damaliger Vorstandsvorsitzender, ein Banker, nochmal so eine kleine 6-stellige Summe gespendet bekommen hat für unseren Verein. Mhm. Und es stand plötzlich zur Debatte für mich, keiner hatte die Idee, ich war der Verrückte, wer sonst, wäre es eigentlich eine Option, ein Jahr lang wenigstens mal zu versuchen, dieses Ding nur über Spenden finanziert in den Start zu bringen. Die Welt braucht den Kram und wenn wir es jetzt nicht versuchen, wird's nichts. Mhm. Ne? Und dann habe ich ziemlich viele schlaflose Nächte drüber verbracht. Und dann haben wir gemeinsam als Verein entschieden, wir machen das.
Und das geht bis heute gut. Das heißt, es ist bis heute, also alle Behandlungen, die Sie da machen, sind zu 100% spendenfinanziert.
Also wenn mir einer vor 15 Jahren gesagt hätte, ne, bau das Drittmittel finanziert auf. Es gab ganz gute Chancen. Und da haben wir Innensenator Nagel, dem ich sehr, sehr verpflichtet bin, der hat damals als Schirmherr die Gründung begleitet und viele andere tolle Leute, der Polizeipräsident, der Vize Wolfgang Sielaff und jede Menge tolle Leute. Ich dachte, vielleicht geht da was. Aber Drittmittel finanziert? Eine Tagesklinik? Dann brauchst du selbst eine Psychiatrie, wenn du solche Forderungen stellst. Und wir sind tatsächlich, ob Sie es glauben oder nicht, jetzt im 9. Jahr, Wahnsinn. Nachdem wir nach einem Jahr eine Insolvenzverschleppung ausschließen mussten, das waren ganz harte Zeiten, nach einem Jahr war es echt eng, obwohl wir sehr, sehr sparsam gewirtschaftet haben mit allem. Aber dann ging es eigentlich mit den Drittmitteln nach oben und klopf Holz. Wir sind jetzt, dürfen die Hörerinnen und Hörer gerne hören, wir sind jetzt im neunten Jahr Drittmittel finanziert und haben.
Das heißt, die Kinder, die kommen, müssen dafür nichts bezahlen.
Nein.
Können sie wahrscheinlich auch oft nicht. Oder weil, da kommen wir jetzt so, Sie haben gerade gesagt, wie wichtig es ist, irgendwie zu verstehen, erstmal ist das toll, und wie wichtig es ist zu verstehen, was sind diese posttraumatischen Belastungsstörungen eigentlich? Das ist ja so ein Wort, Sie haben es gesagt, Volkskrankheit. Können wir versuchen, das mal ganz einfach zu erklären? Ja. Erstmal die erste Frage, die Kinder, die zu Ihnen hinkommen, ich habe es gesagt, die haben irgendetwas Schlimmes erlebt.
Richtig.
In der Regel Gewalt, sexuellen Missbrauch. Sie haben auch mal einmal gesagt, Vernachlässigung ist nicht zu vernachlässigen im wahrsten Sinne des Wortes.
Weil es die schwersten Formen von Traumafolgestörungen auslöst. Also diese posttraumatische Belastungsstörung, das ist eine Stresskrankheit. In meinem Sprachjargon, wenn ich mit den Kindern versuche, eine Sprachebene zu finden, eine Verständnisebene, habe ich diesen Begriff des Notfallprogramms im Kopf erfunden. Und das entspricht dem ganz gut, was da auch im Gehirn passiert. Man könnte sagen, so auf neurobiologischer Ebene macht's Klick im Kopf und ein Gehirn, was bisher im Normalprogramm getickt hat, das tickt jetzt so im Angriffs- und Verteidigungsmodus. Das sind wirklich nachweisbare neurobiologische Veränderungen. Die Hirnforschung hat uns unglaublich gedient, da auf dem klinischen Weg weiterzukommen und Erkenntnisse zu sammeln und zu vertiefen. Und die Kids und Erwachsene übrigens auch, vom ersten Atemzug an kann man so eine Störung entwickeln bis zum letzten. Wahrscheinlich auch schon intrauterin, wenn, ne, das Klassiker, die Mutter, die den berühmten Tritt in den Bauch kriegt, da wird ja das Kind direkt berührt und die Mutter ist gestresst. Es gibt epigenetische Effekte von Stresskrankheit, Übertragung Mutter-Kind. Also ganz spannende Forschungsgebiete. So, und wenn so ein Mensch ein Notfallprogramm entwickelt hat, dann entwickelt er etwas, das nenne ich den Kindern gegenüber Blitzerinnerungen. Mhm. Das ist so eigentlich das führende, belastendste Störungszeichen. Das sind retraumatisierende, also neuerlich traumatisierende Formen von Erinnerungen. Das sind keine normalen Erinnerungen.
Das heißt, wenn man das mal erzählt, es ist irgendwas passiert. Also nehmen wir mal an, mein Vater hat mich immer geschlagen. Mhm. Also mein Vater ist nicht mein Vater, aber ich bin ein Kind und bin von meinem Vater immer geschlagen worden. Das ist dann irgendwie abgespeichert. Und dann, was kann passieren? Dann sehe ich jemanden, der zum Beispiel wie mein Vater aussieht.
Ja, also
oder
das alles kann Trigger werden. Man nennt die Auslösereize, die einen Flashback auslösen können, so heißt es auf klug, Trigger. Mhm. Und es braucht, damit diese Störung entsteht, sogenannten traumatischen Stress. Es gibt so ein Point of No Return, da reagiert die Neurobiologie mit diesem Reaktionsmuster. Das muss nicht sein, das kann sein, das muss man herausfinden. Und wenn ich einen Trigger erlebe, das kann auch ein Geruch sein, eine Jahreszeit, ein Hut, ein männliches Wesen, dann löst das bei mir so eine Kaskade von Erinnerungsfunktionen aus. Mhm. Ne? Gedanken kommen hoch, Bilder kommen hoch, Gefühle, Körperreaktionen, Zittern, Schwitzen, Herzrasen, all das kann wieder erscheinen. Und eine Patientin hat mir mal ganz, ganz früh, hat mich gelehrt, ich weiß nicht, was ein Notfallprogramm ist, ich habe das alles von meinen Kids gelernt. Herr Krüger, wenn ich so eine Blitzerinnerung habe, dann ist das wie so ein Horrorfilm. Ich weiß, es ist vorbei, aber es fühlt sich so an wie hier und jetzt nochmal.
Okay.
Ne? Und das kann auch 5 Jahre nach der Gewalterfahrung zum Beispiel sein. Das ist schrecklich. Für ein Traumaopfer hört das Schlimme nie auf.
Und dann passiert, dieses Notfallprogramm macht dann was? Das Gehirn wehrt sich sozusagen dagegen. Es gibt ja zum Beispiel die so Geschichten, die habe ich auch in Vorbereitung gesehen, dass die Patienten haben, denen ist härteste Gewalt zuteil geworden. Und die reagieren dann, wenn das wieder getriggert wird, selber mit Gewalt. Die werden selber gewalttätig.
Ja.
Wo man denkt, grade, passt ja gar nicht
genau,
zusammen. Ne?
Nein, also, das passt
die
nicht
machen
zusammen.
Genau das, genau. Was ihm passiert ist.
Genau, was eigentlich das, was man so als große Klammer über dieses ganze Phänomen Traumafolgestörung spannen könnte. Ne? Der psychische Apparat ist geneigt, hier und jetzt in bestimmten Situationen, Triggersituationen, zu verwechseln mit früher und damals.
Ah, okay.
So, das heißt, ich habe so ein Sinnbild dafür gefunden. Es gibt so ein Ich von hier und heute, die Königin des Tages, den König des Tages mit Zepter und Schwert in der Hand, so für die Welt der Kinder gemacht. Erwachsene profitieren auch ganz gut von. Mhm. Und es gibt innere verletzte Anteile. Und wenn ein Trigger diesen inneren verletzten Anteil mit seinem unbehandelten Verletzungsgeschehen von damals, wenn dieser innere verletzte Anteil durch einen Trigger aufwacht, normalerweise schläft er da an so einem runden Tisch des Königs des Tages, kriegt gar nichts mit. Mhm. Aber wer ein Trigger ist so stark, dass der von dem Geräusch wach wird, dann rennt er um den Tisch des Königs herum und reißt ihm das Steuerungselement des Zepter aus der Hand.
Okay.
Und in der Verkleidung des Königs ist aber eigentlich der kleine verletzte Anteil mit seiner ganzen Not, mit seiner Überlebensnot, mit seiner Todesangst federführend. Wie so eine Fernsteuerung in der Hand hat er mit dem Zepter. Und warum werden diese Kinder wieder gewalttätig? Das ist ein wichtiges Problem, was nach außen dringt. Gerade zum Beispiel die früh komplex traumatisierten Kinder haben keine bildhafte Erinnerung an das Schlimme. Ne? Wenn sie zum Beispiel Gewalt erlebt haben. Aber wenn jemand laut wird, wirkt die laute Stimme dennoch als Trigger für Flashbacks.
Okay.
Und wenn man sich eine komplexe Erinnerung mal so als Apothekerschrank vorstellt, mit 1000 Fächern, alles geht auf. Die ganze Erinnerung kommt, nur die Bilderkiste bleibt geschlossen, weil es war so früh.
Mhm.
Und dann fühlt sich der Mensch in Lebensgefahr und wird zum Tier und verwechselt das Gegenüber mit dem Täter von damals und dann wird's gefährlich.
Und das, da sind wir jetzt schon bei der Personengruppe, die Sie wahrscheinlich auch viel betreuen. Flüchtlinge, minderjährige Flüchtlinge, Flüchtlingskinder, da kann man ja wahrscheinlich zu großen Teilen davon ausgehen, dass die etwas erlebt haben, was zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Gibt es da Zahlen? Wie viel?
Ja, also ich habe im UKE immer auch sehr, sehr gerne auch mit unterstützt die Arbeit von Children for Tomorrow und die Steffi Graf Stiftung. Mhm. Da haben wir familientherapeutisch Familiensysteme unterstützt, die Flucht und Krieg und Vertreibung erlebt haben. Ich habe festgestellt, wie schwer es dort ist, wirklich therapeutisch zu arbeiten. Vor allem sozialpsychiatrische Arbeit mit diesen Familien. Und mein Ansatz war aber, die auch aus diesem Kontext von Flucht, Vertreibung und Krieg am schwersten gelitten haben, denen eine therapeutische Heimat zu bieten, das sind die unbegleiteten, minderjährigen Geflüchteten.
Genau.
Und bei denen ist es so, bei denen, die im Familienkontext kommen, gibt es durchaus eine große Zahl von Kids, die natürlich auch schwer belastet und traumatisiert sind, aber ohne PTBS an Bord. So, die Kids, die unbegleitet kommen, haben in der Mehrzahl eine posttraumatische Belastungsstörung, haben zusätzlich komplexe sogenannte dissoziative Störungen, sind also schwerst psychiatrisch auffällig. Na, man weiß so, dass ungefähr 75% der unbegleiteten Minderjährigen eine PTBS an Bord haben. Und die haben nicht nur einfache PTBS, wie jetzt vielleicht ein Kind aus unseren Kreisen, was einen schweren Verkehrsunfall bezeugt hat und eine PTBS entwickelt, sondern die haben sogenannte kumulative, sequentielle Traumatisierung erlebt. Die sind geflüchtet, weil die Taliban ihre Familie ermordet haben. Dann sind sie auf der Flucht misshandelt worden, missbraucht worden. Dann haben sie erlebt, wie Menschen sterben, sind Zeugen von schlimmen Dingen geworden. Und die haben komplexe Störungen. Ne? Wenn jetzt so ein Kind, was einen Unfall bezeugt hat, vielleicht eine Qualität von Flashbacks hat, haben die 10 Qualitäten von Flashbacks. Die kommen gar nicht zur Ruhe. Die sind völlig weichgespült von diesen schwersten Störungszeichen. Und die bräuchten aus meiner Sicht eigentlich eine hervorragende und zwar bedarfsorientierte Traumatherapie. Ich mache das seit Jahrzehnten, kann man jetzt bald sagen. Und ich weiß, welche intensive therapeutische Begleitung die brauchen. Wie lange Zeit das auch braucht, der Begleitung, damit die überhaupt halbwegs stabil durchs Leben gehen. Und ich sehe da eine riesige gesellschaftliche Aufgabe, diese Kids aufzufangen.
Und auch ich habe es vorhin gesagt, da wird dann immer schnell, das haben Sie, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, von tickenden Zeitbomben gesprochen. Man versteht jetzt, was Sie meinen. Also die haben so viele Dinge erlebt und im allergünstigsten Fall wird das nicht getriggert und es gibt kein Flashback und dann übernimmt nicht sozusagen der verletzte Anteil. Aber wenn doch, dann laufen die halt im wahrsten Sinne des Wortes Amok.
Ja, ich will ein kleines Beispiel bringen. Ein ganz, ganz lieber, netter, junger Mann aus Afghanistan. Wenn ich nicht Therapeut wäre, hätte ich den an mein Lagerfeuer eingeladen. Aber das trennt ja unser Beruf da, auch Patient und Arzt, sehr deutlich. Und das ist auch gut so. Das war ein ganz, ganz feiner Kerl, ein ganz feiner Mensch. Mit unglaublich viel Mitgefühl, intelligent, engagiert, sozial engagiert. Und er hatte eine deutsche Freundin. Und er war mit ihr auf einer Party. Und ein ganz süßes Liebespaar. So. Mhm. Und weil das eine sehr attraktive Dern war, hat man sie mir mal vorgestellt. Er war alleine, ich war so ein bisschen auch was Väterliches, glaube ich, für ihn. Mhm. Er lebte in einer WG, aber kam ja wöchentlich zu mir. Daher kannte ich sie. Und da hat auf eine sehr unangenehme Art und Weise sie jemand angemacht auf der Party. Und dann ist genau das passiert. Er sagt, Herr Krüger, ich hatte es nicht mehr unter Kontrolle. Zum Glück waren das alles Freunde und er hat sich wirklich daneben benommen. Man hat ihm das nicht übel genommen, aber er wollte nicht mit Aggression reagieren. Mhm. Aber er konnte es nicht steuern. Er war wieder im falschen Film. Das konnten wir bearbeiten und es ist ja auch nichts Schlimmes passiert. Aber das ist so ein Beispiel dafür, wo ich sag mal durch Therapie begleitet, in geordneten Verhältnissen, ja, und auch mit einer Möglichkeit zu reflektieren und zu gucken, wie können wir damit umgehen, etwas passiert ist, was natürlich ohne diese Begleitung der Kids passieren kann und dann auch eskalieren kann.
Das ist die Frage, was passiert, wenn das nicht behandelt wird? Wir haben die Diskussion in Deutschland, was machen wir, wie können wir verhindern, dass es all diese schlimmen Anschläge, ist es Terror, Amokfahrten, Menschen, die andere Menschen mit Messern umbringen und so, wo es ganz, ganz oft geflüchtete Menschen sind. Mhm. Und da gibt es die Lösung der Politik ist jetzt, wir machen die Grenzen dicht. Was ja vielleicht perspektivisch, wenn hier niemand mehr reinkommt, dann hat man perspektivisch das Problem nicht mehr. Aber im Land sind doch so viele Menschen, die offensichtlich posttraumatische Belastungsstörungen haben, die unbehandelt dann zu was führen? Letztendlich dazu, dass auch die Gefahr für solche Vorfälle groß ist.
Ich glaube, was man ja einfach nicht vom Tisch wischen kann, ne, dass traumatischer Stress regelhaft bei Ihnen wie bei mir, bei unseren Kindern, bei deutschen Kindern, bei deutschstämmigen Kindern, bei, was weiß ich, Grönländerinnen, eine PTBS auslöst. Genau. Das ist faktisch. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und jetzt, ich bin kein Politiker und ich bin Traumatherapeut und Arzt. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, wir müssen, und zwar nicht nur für die unbegleiteten Geflüchteten, natürlich auch die Kinder in unserer Nachbarschaft, bitteschön. Mhm. Ja, das möchte ich hier ganz explizit sagen. Die meisten Kids sind nicht Geflüchtete, sondern die meisten Kids, die auch zu tickenden Zeitbomben werden und sie auch sind. Und Schlimmeres, hier forensische Psychiatrie, wo ich gearbeitet habe. Die brauchen genauso, wie aber auch eben diese unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, eine traumatherapeutische Versorgung. Und zwar auch eine sehr differenzierte. Das sind schwere Störungen, die die mitbringen. Das ist nicht dieser leichte Fall, der vielleicht aus unseren Kreisen heraus erwächst, wenn man jetzt eine Naturkatastrophe oder technische Katastrophe bezeugt hat. Meine Forderung wäre, dass diese Kinder eine nachhaltige, bedarfsorientierte Therapie brauchen. Und da auch nochmal komplizierend sei angemerkt. Das macht die Sache nicht einfacher. Dass der Heilungsprozess bei so einem Kind erschwert wird durch den Sachverhalt, dass in den Herkunftsländern Menschen sind, die diesen jungen Leuten am Herzen liegen. Mhm. Menschen sind, die vielleicht auch den Auftrag mitgegeben haben, wir kratzen alles unser Geld zusammen, damit du gehen kannst, hol uns nach. Mhm. Und ich habe solche Fälle immer wieder, ja, wo das die zerreißt, wo es klar ist, die werden nicht nachziehen. Ne? Die Gesetze geben das nicht her, dass sie ihre Familie nachholen.
Würde es helfen? Also es ist ja immer die große Diskussion darüber zu sagen, also wenn die einen sagen, wir müssen den Familiennachzug erleichtern, damit die jungen Menschen hier in einem Umfeld sind, wo die Menschen um sie herum sind, die sie lieb haben, die sie dann behüten auch und so. Würde das sozusagen helfen?
Das kann ich nicht eindeutig beantworten. Okay.
Interessant.
Es hängt ab von dem sozialen Milieu, aus dem ich komme. Ich habe auch schon Akademikerfamilien aus Syrien da gehabt, Vater Arzt, Mutter, keine Ahnung, Chemikerin und sehr differenzierte Menschen, wo eben Schicksalsschläge auch zu einer PTBS geführt haben, wo ein westliches Wertesystem auch Erziehung bestimmt hat, eine gewaltfreie Erziehung praktiziert wurde. Ich habe aber auch diese Kids, die eben, ne, wir müssen uns da auch klar darüber werden, die meisten Ländereien dieser Welt vertreten gewaltbejahende Erziehungsideologien. Mhm. Die meisten Ländereien dieser Welt sind geprägt von nicht irgendwie, sondern massiv patriarchalen Strukturen. Wenn ich beispielsweise eine unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus Afrika habe, dann findet die vielleicht in Deutschland auch alleine, trotz des ganzen Leides, trotz dessen, dass sie ihre Familie vermisst, den Weg zu einer autonomen Frau. Und es ist völlig klar, wenn die Familie hier wäre,
dann nicht.
Gelten wieder andere Gesetze.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es Familien. Ja, ich habe zum Beispiel einen jungen Mann, der hat Geschwisterkinder dort. Und diese Geschwisterkinder sind Terror ausgesetzt. Diese Geschwisterkinder mussten erleben, wie beide Eltern mittlerweile verstorben sind. Diese Geschwisterkinder sind dort alleine. Da würde ich zum Beispiel sagen, ne, können wir die irgendwie nach Deutschland holen? Da sehe ich auch eine Möglichkeit, beispielsweise, dass die bei uns therapeutisch versorgt werden. Mhm. Und dann hier auch Fachkräftemangel und so wie der Bruder schon gestrickt ist, die Geschwister hier auch ein ganz integriertes Glied unserer Gesellschaft sein können. Auch unseren Wertevorstellungen folgend, demokratischen Wertevorstellungen folgend. Also, da kann man nicht, Politik muss natürlich immer im Großen denken. Ich bin aber zum Glück kein Politiker, da bin ich auch heilfroh drum, politisch super interessiert, aber kein Politiker. Ich als Arzt argumentiere, das kann man nicht mit Ja und Nein beantworten.
Aber es ist ja ein interessanter Punkt, den Sie gemacht haben, zu sagen, ja, es kann auch für manche so sein, dass sie, wenn sie hier alleine aufwachsen und dann sozusagen in den Rahmenbedingungen dieses Landes, dass es im Zweifel für die sogar besser ist.
Es gibt es ja, die das kann das sein, ist ne? Political not correct und ich kriege vielleicht von irgendwem einen auf die Mütze dafür, aber ich will dieses kleine Beispiel bringen und das ist häufig schon passiert. Ich habe einen Grund, warum ich unbegleitete Minderjährige auf unsere Fahnen schreibe, weil die stehen am Ground Zero des Lebens. Mhm. Entweder sie scheitern oder sie schaffen es irgendwie und schaffen ein gutes Leben. Und da habe ich sehr, sehr schöne Beispiele auch für in meiner Berufsbiografie. Da ist zum Beispiel ein Junge, der aus Afghanistan kommt, so, und der schrecklichste Dinge erlebt hat, der auch den Mord seines Vaters bezeugt hat. Der hat Flashbacks auf diesen Mord. Und wenn wir dann Diagnostik machen und die Psyche quasi, wenn wir Fieber messen in der Seele, dann berichtet er mir irgendwann, dass er auch Flashbacks auf die Gewalt seines ermordeten Vaters gegen ihn selbst hat.
Okay.
So, das heißt, wenn dieser Vater dabei wäre, dann kann die Traumafolgestörung nicht heilen.
Mhm.
Ein oberstes Gebot aller Traumatherapie ist Sicherheit. So, wenn ich aber mit dem, der mir das Leid zugefügt hat, unter einem Dach lebe und quasi ständig der Triggersituation ausgesetzt bin, vielleicht sogar noch neuerlich drohender Gewalt, weil der weiterhin auch Erziehungsfragen mit Gewalt klärt, kann Seele nicht heile werden. Mhm. Das heißt, der hat eine Chance, auf eine heilungsorientierte, mit einer heilungsorientierten Therapie auch wirklich die Störung zu überwinden, ohne seine Familie und nur ohne. Ich habe auch das andere Beispiel, ja, wo Leute Heilung erleben. Und es ist einfach leidvoll, dass die Familie noch in Afghanistan, in Südafrika, also in Afrika irgendwo oder wo auch immer die Krise die Kinder vertrieben hat. Das kann man nicht mit so oder so beantworten. Man müsste das einzelfallbezogen auch mit einer traumapsychologischen Expertise ausgestattet entscheiden, wenn ich als Arzt zu entscheiden hätte. Aber wir als Ärzte entscheiden wir nicht.
Um das nochmal zu verstehen, Sie haben da so ein Beispiel mal gesagt von einem Jungen, den Sie, glaube ich, auch behandelt haben. Der ist von einem Besitzer eines Imbisses, glaube ich, misshandelt worden oder so.
Mhm.
Und das ist dann anscheinend ein einmaliger Vorfall gewesen. Aber der Junge ist halt jeden Tag an diesem Imbiss vorbeigegangen. Ja. Und hat diese, und das ist natürlich, das wird natürlich sofort getriggert. Mhm. Und was hat der Junge dann gemacht? Der hat sich wiederum an seiner Schwester vergangen.
Ganz trauriger Fall.
Was ist da der Zusammenhang? Warum macht er mit seiner Schwester genau das, was ihm die größten Schmerzen zubereitet hat?
Das ist eins der spannendsten und kompliziertesten Phänomene, die besonders in der Psychotraumatologie eine Rolle spielen. Neben Flashback und Dissoziation und Ausrastern Übererregung, das sind die klassischen Störungszeichencluster, die wir zu beobachten haben.
Da kann man auch übrigens gucken, wenn man jetzt Eltern ist, zu sagen, okay, wenn das Kind übermäßig viel ausrastet bei Kleinigkeiten, durchdreht, irgendwie mit Tellern schmeißt, auf andere Kinder losgeht, dann muss man zumindest mal genauer hingucken.
Ja, vor allem, wenn das auch mit Angststörungszeichen zusammenkommt. Mhm. Also wenn jetzt hier der Löwe reinspringt in unser Studio hier und wir beide kriegen Angst, 10 von 10 auf einer Messskala, gut so, denn dann hauen wir schnell ab.
Ja.
Aber wenn jetzt ein kleines Kätzchen reinkommt, wir kriegen Angst von 10 von 10, dann passt das nicht so richtig.
Ja.
Das heißt, wenn wir bei unserem Kind solche Phänomene auch über ausgeprägte Ängstlichkeit, Trennungsängstlichkeit zum Beispiel, identifizieren, plus Übererregungszeichen, die auch mit Ausrastern, Schlafstörungen einhergehen könnten, dann sollten wir mal aufmerksam sein. Ne? Und dann sollten wir vielleicht auch wir können uns auch erstmal schlau machen. Ne? Wir können auch, im Internet gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich selbst zu informieren. Ich habe selbst auch Literatur, Bücher dazu geschrieben, wo man nachlesen kann, wann hat mein Kind sozusagen vielleicht eine Traumafolgestörung. Da kann ich mich erstmal orientieren. Natürlich wäre es am sinnvollsten, da mal eine diagnostische Maßnahme irgendwo einzufordern beim niedergelassenen Kindertherapeuten, die traumatherapeutisch arbeiten oder so.
Gut, aber das ist
zwischen was anderes.
Genau,
es geht ja um dieses Fiese.
Genau, das Fiese.
Genau, also dieses Willentlich. Also nicht der Ausraster, wo impulshaft jemand verletzt wird, sondern wo intendiert, willentlich, gesteuert fiese Dinge passieren. Ich habe auch das, um da eine Sprache mit Kids für zu finden, ich habe das mal so Fizizitätsfaktor genannt. Mhm. Ja? Wie kommt der zustande? Wieso kommt er besonders häufig nach schwerster Traumatisierung, Trennungstraumata, Vernachlässigungserfahrung. Wieso entwickelt sich's gerade dort? Ich muss sagen, das ist komplizierte Psychologie, wenn man die Ursprünge verstehen will. Das reicht bis rein in Sigi Freuds Forschung. Das reicht rein in eine ganz tragische Geschichte deutscher Geschichte des Holocaust, wo Kollegenschaft der Psychoanalyse von Sigi Freud selbst Opfer von Nazi-Gewalt geworden sind, in den KZs erlebt haben, wie ihre Psyche korrumpiert wurde und wie sie in sich Veränderungen identifiziert haben, wo sie sagen, ey, das ist nicht normal. Wie kommt es dazu, dass ich anfange, mich zu hassen? Wie kommt es dazu, dass ich mich mit dem Lagerschergen innerlich verbinde?
Mhm.
Das ist doch völlig pervers. Was sind die Psychomechanismen, die nicht nur bei mir, sondern anderen dazu führen, dass ich mich mit der Fizizität des Täters verbinde? Dass ich sogar willentlich destruktiv gegen mich und Dritte agiere. Das ist sehr, sehr kompliziert. Ich glaube, das würde den Rahmen unseres Podcasts knacken. Ich habe das tatsächlich versucht, auch mal für Kinder zu erklären. Ich habe zwei Selbsthilfebücher für Kinder geschrieben, die heißen Powerbooks. Und das gelbe Powerbook, Band 2, Kapitel 4, versucht sich dessen anzunehmen. Und ich unternehme dort den Versuch, in kindlicher Sprache diese Psychomechanismen, die Psychomechanik des Fizizitätsfaktors zu erläutern.
Aber was man wissen muss, was wir mitnehmen können, ist, Achtung, Achtung, wenn man so eine posttraumatische Belastungsstörung hat, dann kann es im schlimmsten Fall auch eben dazu führen, dass Menschen richtig gewalttätig werden.
Auf verschiedener Ebene. Richtig.
Sie haben gerade gesagt, das hat ja viel mit patriarchalischen Strukturen zu tun. Nun sind Sie ein Mann.
Ja.
Das ist nicht zu leugnen. Wie schwierig ist es als Mann dann, Kinder, die im Zweifel ja Gewalt meistens von anderen Männern erfahren zu haben, dass die ihnen überhaupt vertrauen, dass die überhaupt mit ihnen in einem Raum sein wollen?
Richtig. Völlig richtig. Gut gelernt. Das ist ein Problem. Es ist aber auch eine Chance.
Ja.
Nehmen wir jetzt mal eine Mutter, die sich mit einem Stiefvater verbindet, der den Jungen aus erster Ehe verhaut. Sie trennt sich von diesem Mann, der Junge hat aber diese Störung an Bord, hat eine posttraumatische Belastungsstörung und ist nicht gut mit sich und anderen. Wir lernen uns kennen und ich merke sofort, ist ein Problem, ich bin Mann. Und es kann ein Ausmaß an Triggerfunktionen von mir ausgehen, der letztendlich eine Versorgung unmöglich macht.
Würde er dabei mit einer Frau gehen?
Dann müsste ich zu einer Frau vermitteln.
Genau.
Aber es bietet auch eine Chance. Er hat nämlich einen leiblichen Vater. Den mag er auch sehr gerne. Den trifft er alle zwei Wochenenden. Und der durchleidet genau das Gleiche wie ich. Sein geliebter Sohn, durch diesen fiesen Typen ausgelöst, hat Schwierigkeiten in der Begegnung mit seinem Vater. Und da kann es für uns gemeinsam in so einem Transparenzprinzip, was ich in der Therapie vertrete, wo ich auch in so einem Konzept, was ich partizipative Allianz nenne, das ist was sehr Besonderes bei uns, dass wir die Bezugspersonen in co-therapeutischer Funktion mit einbeziehen, wenn die geeignet sind, dass wir zusammen verhandeln, wäre es nicht sinnvoll, dass du bei mir bleibst. Weil den ganzen Mist, den du mit mir jetzt hier gerade durchmachst, den wir da zusammen festgestellt haben, vielleicht bis hin zu einem Flashback, den du erlebt hast, den erlebst du ja auch mit deinem Vater, wenn wir da jetzt mal genau hingucken. Ja, genau,
stimmt.
So ist das.
Stimmt.
Vielleicht können wir an dem Beispiel Andreas Krüger Dinge erarbeiten, die dann dir auch in deinem Verhältnis zu deinem Vater helfen, auch wenn wir ihn einladen, wenn wir mit ihm zusammen arbeiten. Das Gleiche gilt auch für andere Zusammenhänge. Ja, ich habe nicht wenige Patienten, die auch mit sogenannten iatrogenen Traumatisierungen kommen. Also ärztliche Behandlung hat zu PTBS geführt. Die ARD hat 2011 mal so einen Film von mir veröffentlicht, der ist jetzt auch weiterhin in der Mediathek, wie Kinder wieder lachen lernen. Der kleine zweijährige Lorenz, der musste medizinisch versorgt werden, da musste eine Vene punktiert werden und der hat eine PTBS dadurch entwickelt. Mutter hat ihn festgehalten, das war ein Drama. Wenn ich dann als Arzt irgendwie mich oute, ja, dann kann es sein, dass auch das schwierig ist. Ja, aber im Leben brauche ich irgendwann mal einen Arzt. Das heißt, es wäre sinnvoll, auch diese Hemmnisse und diese Triggerfunktion vielleicht, die von mir ausgeht, zu überwinden. Das heißt, es ist immer im Einzelfall zu prüfen, geht's nicht vielleicht doch.
Und ich habe gelesen, Sie hatten mal einen Einzelfall, ich hoffe, das stimmt. Da war ein Junge, der hatte große Probleme, Gewalterfahrung, mit Männern in einem Raum zu sein. Und dann sind Sie mit ihm in eine Turnhalle gegangen?
Ja, das war Sie haben ja gesagt, was war denn dieser Moment, wo Sie gesagt haben, so das hat sie jetzt in die Richtung
gekriegt. Ach, das war der Junge?
Das war der Junge.
Okay. Das war der Junge, wo Sie eigentlich die Mutter behandelt haben?
Nee.
Achso.
Okay, jetzt. Es gibt ein paar Fälle wahrscheinlich, die kursieren. Aber der Turnhallenfall, das ist der... ohne den säßen wir heute nicht zusammen.
Okay.
Also ich war ja nun in der Kinderpsychiatrie gelandet und ich war das erste Mal in meinem Berufsleben, das war in den 90er Jahren, mit einem Kind mit einer schwersten Traumafolgestörung konfrontiert. Wir waren alle hilflos. Das war mein Trigger im weiteren Sinne zu sagen, Mensch, da muss doch was gehen. Diese Kinder müssen doch auch versorgt werden. Wir hatten keine Konzepte. Das hat bei mir also die Maschine im Kopf losgetreten. Und das war so ein Fall, ja. Es geht ja immer, es ist immer so die Frage.
Das heißt, da war das so, also Gewalterfahrung und deshalb konnte nicht behandelt werden, weil er wollte einfach mit niemandem in einem Raum sein, zum Beispiel.
Mit einem Mann. Ja.
Und dann haben sie gesagt, dann gehen wir in eine Turnhalle, dann kannst du wegrennen.
Ja, das war so toll. Also mein alter Chef, ich war für mich in verschiedener Richtung ein großes Vorbild, der Kai-Uwe Nöhring, der ehemalige Chefarzt am Wilhelmstift, der hat mich machen lassen. Da war sehr großzügig. Krüger, probier aus, ne? Gibt auch so ein paar anekdotische Sachen, die lasse ich jetzt mal zur Seite. Aber ich konnte auch, wenn ich dachte, okay, ist vielleicht besser in der Turnhalle, dann gehe ich halt mit dem in der Turnhalle. Wir hatten eine große Halle an, oder die ist immer noch da im Wilhelmstift, angeschlossen an die Klinik, also eine toll ausgestattete Kinderpsychiatrie. ich dachte, dieser Raum, die Enge, ne, wir kamen als Männer in das Kinder, in das Zimmer, dieses Jungen, der war da irgendwie im Dreibett- oder Zweibettzimmer. Und wenn wir Männer reinkamen, dann drehte der völlig durch. Mhm. Der hat sogenannte Pseudo-Halluzinationen entwickelt, das war noch mehr als nur ein Flashback. Hat sich dann gewürgt, wollte sich mich umbringen, sah offenkundig den Täter in mir oder den männlichen Kollegen. Der Raum war zu eng. Aber 50% der Menschheit besteht aus Männern. Der muss irgendwie mit Männern kommen. Wir müssen eine Lösung finden. Es geht nicht anders. Und wir sind dann quasi geflüchtet. Nach Absprache mit dem Jungen bin ich mit ihm in die Turnhalle. Wir haben ausprobiert, welche Entfernung geht denn? Also das ist übrigens auch so eine Sache. Ne? Also Traumatherapie mit Schwersttraumatisierten ist immer auch ein bisschen Kreativität gefordert. Mein Behandlungszimmer, das ist eine Theaterbühne. Ne? Herr Krüger, den Kugelschreiber, das geht nicht. Der ist Trigger. Ne? Okay. Die Puppe da, das geht nicht. Ne? Wenn Kinder pädokriminelle Gewalt erlebt haben, da sind immer auch Spielzeuge dabei, ist grausam, ja. Geht nicht, muss raus aus dem Zimmer. Dann bauen wir vorher schnell um. Ne? Oder meine Praktikantin packt den Kram dann in den Schrank. Und so war es im Grunde auch schon in der ersten Situation. Ne? Das war gut. Die Turnhalle war die erste Möglichkeit, sich überhaupt näher zu kommen.
Und jetzt müssen wir und diesem Jungen geht es wahrscheinlich hoffentlich heute auch wieder besser. Gut, dass er mit Männern in einem Raum sein kann. Das Interessante bei Ihrer Arbeit ist ja, man kann das tatsächlich alles heilen? Es ist nur eine Frage der Zeit und der Geschwindigkeit, wie das behandelt wird?
Also es gibt wenige Kinder- und Jugendtherapeuten, die überhaupt diese Erkenntnismöglichkeiten in sich entwickeln konnten, wie wir das bei Ankerland können und wie ich das über 25 Jahre kann. Denn sogenannte Richtlinienpsychotherapie ist was anderes als Traumatherapie. Mhm. Es gibt Kontingente, 50, 60, 25 Therapiestunden. Ich habe Kids, die sind 300 Stunden bei mir.
300?
Ja, ich habe vor 2 Monaten einen Patienten entlassen, der war 9 Jahre bei mir. Das ist eine Ausnahme.
Ja.
Ja. Aber ein schwerst gelittenes Kind. Und es gibt auch welche, die wahrscheinlich eine therapeutische Begleitung dauerhaft brauchen im Leben. Weil sie so schwer beschädigt sind, dass sie wie ein Dialysepatient, der mit einer kaputten Niere jede Woche einmal ans Dialysegerät muss, eine Unterstützung braucht. Mhm. Aber grundsätzlich gilt, und zwar über alle Therapieschulen hinweg, und die Forschung sagt, posttraumatische Belastungsstörung ist heilbar. Das geht ganz sicher nicht immer, wenn man erwachsene Patienten vor sich hat, die Mitte 40 sind und ihr Leben lang nur gelitten haben und komplexeste chronische Störungen entwickelt haben. Da muss man mit Leben lernen in Teilen. Das dürfen wir aber nicht auf Kinder und Jugendliche übertragen. Das ist schade, wenn Erwachsenentherapie versucht, Kindertherapie das auch zu lernen. Bei so schweren Fällen kann man nichts machen. Stimmt nicht. Wenn du die Expertise hast, wenn du die Zeit hast, wenn du das soziale Umfeld hast, die Rahmenbedingungen. Also man muss sich vorstellen, das Sinnbild ist richtig, finde ich. Ich habe in der Kardiologie gearbeitet, habe auch mal ein paar Tage in der kardiochirurgischen Abteilung am OP-Tisch gestanden. Ne? Wenn jetzt ein besonders schwerer Fall ist, ne, und der Chefarzt am UKE ruft dann auch noch Professor Hetzer aus Berlin und dann das beste Team, das beste Besteck. Es ist richtig thermisch im OP-Saal, weil es kann sein, dass der Patient stirbt. Wir müssen hier alles einbringen, damit es irgendwie gelingen kann. Und so ähnlich ist es auch beim schwerst traumatisierten Kind. Und wenn ich das einbringe und wenn ich bedarfsorientiert, nicht mit dem Kontingent, die Behandlung organisiere, dann ist auch bei schweren Fällen Heilung möglich. Wo viele Erwachsenentherapeuten sagen, wie kriegt ihr das denn hin? Sogenannte dissoziative Identitätsstörung. Komplexe Störung, wo ein Kind eine PTBS hat und 4 dissoziative Diagnosen. Im Erwachsenenbereich ist das kaum heilbar. Im Kinderbereich ja.
Das heißt aber, sie kriegen dann auch nur, das ist ja die Frage, die sich jetzt alle stellen, die das hören, sie kriegen auch nur die schweren Fälle. Und wonach wählen sie denn aus, wen sie bei Ankerland betreuen, weil wahrscheinlich wird es deutlich mehr Menschen geben, die ihre Hilfe benötigen, als diejenigen. Wie viele Mitarbeiter sind Sie jetzt? Das ist gar nicht so klein mehr, ne?
Wir haben ja auch noch ein tolles Team ehrenamtlicher Leute. Wir sind im Moment knapp 20 Leute.
So.
Wir sind da in Bewegung, wir wachsen. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil wir müssen ja die Drittmittel nachschieben. Also alle Leute, die was zu vererben haben, schönes Haus oder 1 Million, wendet euch bitte an mich oder an unsere Fundraiserin, Frau Dr. Tiede. Also wir brauchen Geld, ganz dringend. Aber wir sind mutig. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen des Hauses, sonst gäbe es den Laden nicht.
Aber Sie müssen halt auswählen. Wonach wählen Sie aus?
Wir wählen aus. Die schwierigsten Fälle.
Echt, immer?
Ja. Also leichte Fälle können ja auch in der Praxis versorgt werden. Dafür brauchst du nicht das große Besteck vom Ankerland. Ne? Da brauche ich nicht diesen großen Operationssaal mit den ganzen verschiedenen auch therapeutischen Angeboten, Therapie, die auch Körper betrifft, die kreative Maßnahmen mit einbezieht. Es ist allerdings notwendig, dass wir, wenn wir jetzt eine Anfrage bewerten, Rahmenbedingungen haben, die günstig sind. Mhm. Nehmen wir beispielsweise, haben Sie den Film Systemsprenger gesehen? Mhm. Ja, sehr schön. Das ist ein toller Ankerland-Werbefilm, mhm, der auch die Schwächen im System zeigt, auch wenn das alles ganz liebe Leute, engagierte Leute sind, die das Kind unterstützen. Was sie nicht verstanden haben, das Täterkontakt. Ne? Also wenn die Benny dann Wochenendurlaub hat und ihre Mutter und ihr Halbgeschwisterkind besucht oder ihr Geschwisterkind, und dann ist der Mann, der dem Mädchen als Säugling schon schlecht getan hat, mhm, mit im Raum, dann muss das eskalieren. Und dieses Kind ist Täterkontakt ausgesetzt. Und das heißt, Traumatherapie wird scheitern.
Genau, also es ist, ne, dann egal.
Das funktioniert nicht. Genau, also da können wir das, genau, Beste, dann können wir den größten OP-Saal aufbauen, mhm, und Herr Hetzer kommt eingeflogen und vorher packt jemand noch mal ein paar Keime in die, genau, in die Wunde, die vielleicht schon offen ist, weil es ist ein zweiter Operationsversuch. Diese Operation wird scheitern. Mhm. So, und da gibt es Kriterien, die auch in einem Prozess, den wir da haben, vor der Aufnahme, wir gucken uns Fälle sehr gründlich an. Wir fordern sozusagen die ganzen alten Arztbriefe, mhm, an. Wir haben ein sogenanntes Anfrageprotokoll, wo wir sehr genau prüfen, heilen kann man fast alles. Aber haben wir die Rahmenbedingungen, mhm, ist das Kind gut aufgehoben. In einer Pflegefamilie, in einer Adoptivfamilie, in einem Heim. Ne? Ist das Heim bereit, in etwas, was ich partizipative Allianz nenne, den therapeutischen Prozess 1:1 zu begleiten über eine lange Zeit? Das ist ja ein Personalaufwand, mhm, das müssen die hinkriegen. Gibt es juristische Rahmenbedingungen, die sinnvoll sind? Ne? Wenn der Vater wegen schlimmster Gewalttat im Knast sitzt und eine Haftstrafe verbüßt, aber über seinen Rechtsanwalt Umgänge im Knast mit dem Kind auslösen kann, weil er ein geteiltes Sorgerecht hat, dann ist das ganz schwer erfolgreich zu behandeln, mhm, wenn er vorher die Mutter schwer verletzt.
Das heißt, und dann sagen Sie, pass mal auf, Leute, wir können das behandeln, aber ja, erstmal müsst ihr das und diese, richtig, und diese Voraussetzungen, genau, müssen gegeben sein.
Und das ist enorm stressig, weil wenn das, wir haben so einen
mit Medizin Grund, nichts zu tun, genau. Das, genau.
Ja, ja, es ist, ich sag mal, es ist insoweit schon vergleichbar. Ich bemühe immer wieder auch als somatisch-medizinisch, als körpermedizinisch sozialisierter Kollege, so Vergleiche mit der Körpermedizin. Wenn ich beispielsweise einen Patienten mit einer Zuckerkrankheit habe, mhm, und der soll am Herzen operiert werden und ich stelle fest, bei Aufnahme, der Zucker ist schlecht eingestellt, dann muss ich erstmal den Zucker richtig einstellen, richtig, und dann, genau, operieren wir.
Nee, ich meine jetzt sozusagen, Sie müssen sich dann auch um Dinge kümmern, die so juristische Fragen.
Richtig, natürlich. Das muss man, also das ist nicht Therapie im Elfenbeinturm, wie wenn ich jetzt ein Lehrerkind aus Eppendorf mit einer Schulleistungsstörung und einem Konflikt zu Hause behandle. Mhm. Da brauche ich das alles nicht. Aber wenn ich diese schwersten Fälle versorge, dann brauche ich diesen Rahmen, man nennt das auch so sozialpsychiatrischen Kontext, den ich erfassen muss und auf Herz und Lunge überprüfen muss, hinsichtlich traumapsychologisch relevanter Aspekte. Und das hat mit juristischen Themen zu tun, das hat mit sozialen Funktionen zu tun, das hat mit Schule zu tun. Also wir brauchen eigentlich eine Übersicht über den Lebenskontext des Kindes, im Sozialen wie im Allgemeinen, um abschätzen zu können, wird es jetzt eine heilungsorientierte Therapie werden, können jetzt schon, oder müssen wir nicht vorbereitende Maßnahmen erstmal, mhm, einleiten? Und wenn die sehr frustrierend ist, die Situation, müssen wir auch auf uns als Team aufpassen. Wenn wir ein Kind erstmal kennenlernen, ja, warum mache ich den Job? Natürlich, weil ich Kinder liebe. Mhm. So. Das wächst mir ans Herz. Ich habe das Kind 4-mal in Begegnung gehabt. Ich sehe, wie das leidet und ich sehe, wie da draußen bestimmte Rahmenbedingungen nicht hergestellt werden, die wir brauchen, um vernünftig operieren zu können. Das geht an die Nerven. Mhm. Und dieser harte Job, der geht dann auch zu Lasten meiner Person und des Teams. Dann nehmen wir Schaden. Weil man hat ja immer mit Geschichten zu tun, auch wo man als Mensch, einen Schutzmantel um sich herum auch entwickeln muss, dass einen das nicht zu sehr berührt.
Sie haben das in dem Fragebogen, den ich einschicke, geschrieben. Das fand ich bemerkenswert. Also das ist mir aufgefallen, dass der Herr Nöhring, von dem Sie schon gesprochen, ja, haben, dass Sie sagen, was Sie bei dem so, was heißt bewundern, ist das falsche Wort, aber es ist eine große Leistung, dass sich keiner seiner Patienten in seiner Laufzeit suizidiert, ja, also umgebracht hätte. Ja. So, ist das sozusagen die große Angst, die man in der Rolle hat, dass man sagt, okay, da habe ich jemanden, mit dem kümmere ich mich, und plötzlich kommt die Nachricht, der lebt nicht mehr?
Ja, also wenn wir eine jugendliche Patientin nehmen, mhm, die meisten Fälle, das ist auch so ein bisschen, bisschen Kritik an meiner eigenen Innung. Die meisten Patienten, die mit schweren suizidalen Krisen vorgestellt werden, die Fälle, wo es um massive tätliche Gewalt geht, die Sie auch in der Presse bedienen oder begleiten diese Fälle, in der Regel sind schwerste Traumata da im Gepäck. Ja, es gab hier auch vor vielen Jahren, ich weiß nicht, ob Sie da schon in Hamburg waren, das Phänomen der Bandengewalt in Hamburg, das ging wirklich durch die Medien. Und die Kids, die da Opfer waren, kamen der Reihe nach bei mir in die Behandlung. Ja, und ich dachte nur, wart mal ab, bis die Täterin, die hier alle in der Stadt kennen, bei mir landet. War so. Und ich habe viel darauf gewettet, dass sie schwer traumatisiert ist. Und die war von allen, die ich behandelt habe, selbst die schwerst traumatisierte. Das ist normal. Kein Mensch ist von Geburt an böse. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Sondern gerade Kinder, die dann so eskalieren, sowohl was Selbstgefährdung angeht, Suizidalität, als auch massive Fremdgefährdung, die haben eine Geschichte. Ne? Also Hitler hatte bestimmt auch eine schlimme Kindheit, dem verzeihe ich das nicht, der ist verantwortlich gewesen. Aber solange Kinder noch nicht die sittliche Reife des Erwachsenen haben, sind sie Schutzbefohlene. Und das System hat aus meiner Sicht häufig nicht erkannt, welches Leid dahinter steht. Das System stürzt sich auf die eskalierenden Folgen, die so eine Biografie mitbringt, Gewalt, Suizidalität. Und das empört mich auch ein Stück, ne, weil das kostet ja einen irre Aufwand. Polizei, Juristerei, die Jugendhilfe, die sich abrackert, um irgendwie dieses Gefahrenpotenzial auch Herr zu werden. Und wenn ich die Kinder dann kennenlerne, wenn sie dann bei uns landen, ja, die Bennys dieser Welt, die Systemsprenger in Anführungszeichen, oder auch die sich selbst umbringen wollen, dann finde ich eigentlich immer eine Lebensgeschichte, die das begründet, wenn sie nicht eine Psychose haben oder eine Stoffwechselerkrankung, ja. Aber das ist mit Verlaub, das ist eine Orchidee, die ist extrem selten. Ne? Meistens sind es Kinder, die das System hat hinten überfallen lassen. Das sind nicht gesehene Leidensgeschichten von Kindern, die mir begegnen.
Die bei Ihnen landen, und da sind wir schon leider bei der letzten Frage. Wir haben, ich muss mich bei allen entschuldigen, aber es ist so interessant. Wir haben massiv überzogen. Es gibt ja immer bei Podcasts immer so viele, die sagen, der muss immer die gleiche Länge haben, weil viele Menschen bauen diesen Podcast in einen Teil ihres Lebens ein.
Ja. Und dann ist es ist die Autofahrt zu Ende.
Und dann ist die, oder das. Aber jetzt, die Frage natürlich, Sie haben gesagt, Sie haben es damals gegründet, weil es einen großen Bedarf gab. Jetzt ist die Frage, wie hat sich dieser Bedarf über die Jahre entwickelt? Ist das weniger geworden? Ist das mehr geworden?
Nein, es ist grausam mehr geworden. Okay. Es ist mehr geworden durch Corona massiv. Stimmt. Die COPSI-Studie, ne, ja. UKE, die Kollegenschaft, hat dazu ja ganz toll geforscht, um festzustellen, hey Leute, wir müssen da was unternehmen. Ne, Kinder sind aus verschiedenen nachvollziehbaren Gründen, auch im Traumakontext, kränker geworden. Wir haben, würde ich schon behaupten wollen, gesellschaftlich eine allgemeine Verrohung. Wenn ich auch so meine eigenen Kinder anschaue, das Leben dieser Kinder, es sind andere Herausforderungen, die an Kindheit gestellt werden, denen ich irgendwie gerecht werden muss. Ja, ist ja verrückt, aber dass ich doch überlegt habe über die Jahre, meine Kinder sollen Kampfsport können. Mhm. Das ist nicht okay eigentlich. Mhm. Aber ich find's klug. So. Und was auch Fakt ist, auch Fächer wie die Kinderpsychiatrie, die Kindertherapie sind natürlich betroffen davon, dass das Gesundheitssystem mit einer Umkehr auch der Alterspyramide zu kämpfen hat. Es ist so, dass die Krankenkassen immer mehr zahlen müssen für immer mehr Menschen und immer weniger die einzahlen in die Kasse der Solidargemeinschaft. Es wird, glaube ich, nicht, ich habe große Befürchtungen, ich glaube nicht, dass Ankerland regelfinanziert im bestehenden System eine große Chance hat, weil es wird überall gespart, damit irgendwie die Kosten fürs Nötigste gedeckt sein können. Und das finde ich frustrierend, auch gerade da, wo es um den Anfang des Lebens geht und Kinder, die so schwer gelitten haben. Aber diese Zusammenkunft aus, es werden mehr, da gibt's auch, die Studie muss ich zitieren. Als ich damals anfing, die Bremer Jugendstudie ist ziemlich wegweisend gewesen, in den 90ern, glaube ich, da hat die Forschergemeinschaft festgestellt, also ungefähr knapp ein Viertel der Kids erleben potenziell traumatisierende Erlebnisse. Ein von mir sehr geschätzter Forscherkollege aus aus Zürich, Markus Landolt, der hat vor knapp 10 Jahren gefunden, dass die Wahrscheinlichkeit im Schweizer Raum potenziell traumatische Erfahrungen zu machen als Kind oder Jugendlicher bei 50% mittlerweile liegt. Das heißt nicht, dass ich eine PTBS entwickle, aber die Wahrscheinlichkeit, ne, dass es Klick macht im Kopf durch Erfahrung, steigt. Ne, das ist faktisch. Und ich meine, ich frage mich natürlich auch, wie können wir eigentlich überleben? Wie geht diese fast schon Utopie Ankerland vorwärts? Mhm. Ich glaube, weil jeder, der sich damit beschäftigt, der die Möglichkeiten hat zu unterstützen, wird sagen, Mensch, auch wenn das nur ein Leuchtturmprojekt sein kann in meinem geliebten Hamburg, ja, aber es ist wichtig, dass es dieses Signal gibt, dass es irgendwo einen Raum gibt, der zeigt, wenn wir das Engagement auf diese Kinder fokussieren, kann man was machen.
Mhm. Sie haben die Flüchtlingswellen jetzt gar nicht beschrieben. Die haben wahrscheinlich auch dazu geführt, dass einfach potenziell viel mehr Menschen mit sehr, sehr schweren.
Natürlich.
Wie ist es für Sie, allerletzte Frage, Sie wissen, dass Sie nicht allen helfen können.
Nee.
Und Sie wissen, dass Sie wahrscheinlich ganz vielen...
Es ist Mist.
Aber trotzdem, es ist natürlich, bevor ich besser helfe ich 200 im Jahr als... Wie viele sind im Moment in Behandlung bei Ihnen?
Wir haben immer so um die 50 Patienten.
Okay. Und mehr geht wahrscheinlich gar nicht.
Nein, das geht nicht, weil das ja Langzeitverläufe sind. Und wenn wir jetzt Abbrüche haben oder wir haben Entlassungen, dann ergeben sich wieder neue Möglichkeiten. Ne? Und wir haben da auch Pläne, Ankerland zu erweitern. Und das hängt natürlich auch stark von den Mitteln ab, die wir generieren.
Findet man alles auf der Homepage von Ankerland. Der erste Podcast, der über eine Stunde geht. Nee, der mit dem Bundeskanzler war es auch. Also Sie sind in guter Gesellschaft. Vielen Dank, lieber Krüger. Ja.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.